Mein Vortrag wird um die Rolle der Schilddrüse in der Regulation des Stoffwechsels behandeln. Und ich habe die Ehre, quasi diesen Vormittag einzuleiten. Kurz zu den Eckpunkten meines Vortrags. Ich werde am Anfang kurz die Physiologie der Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse rekapitulieren. Danach bringe ich aber gleich einen klassischen Fall aus der Schilddrüsenambulanz und anhand dessen werden wir dann die Rolle der Schilddrüsenfunktion in der Regulation des Stoffwechsels behandeln und ich werde die Einflüsse der Schilddrüsenhormone auf Energieumsatz, Körpergewicht, Cholesterin und die Herzfunktion beschreiben. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Zusammenfassung der Therapie der Schilddrüsenunterfunktion. Gut, jetzt zur Physiologie, die wir aus dem Medizinstudium kennen. Der Hypothalamus sekretiert das Hormon TRH, Thyrotropin Releasing Hormone, das dann die Hypophyse aktiviert und dazu anregt, TSH, also thyroideastimulierendes Hormon, zu produzieren. Das TSH geht dann über die Zirkulation zur Schilddrüse, bindet dann an TSH-Rezeptoren und bringt die Schilddrüse dazu, Schilddrüsenhormone zu produzieren, hauptsächlich in Form von Thyroxin T4. Das T4 gelangt dann über die Zirkulation wiederum zu den jeweiligen Zielgeweben und wird dann in einem weiteren Regulationsschritt über Deiodinasen aktiviert zum sogenannten Triiodthyronin, dem T3. Das bewirkt dann eine Bindung an den, durch Bindung an den Schilddrüsenhormonrezeptor die eigentliche Hormonwirkung. Wie Sie sehen können, gibt es zwei Rückkopplungsmechanismen auf Ebene des Hypothalamus, aber auch auf Ebene der Hypophyse. Und da wissen wir ja aus der Klinik, dass das TSH ein sehr guter Parameter ist zur Abschätzung der Schilddrüsenfunktion. Beispielsweise bei einer Hypothyreose, also bei einem Mangel von Schilddrüsenhormonen, kommt es zu einer kompensatorischen Steigerung der TSH-Ausschüttung. Umgekehrt bei einer Hyperthyreose, einem vermehrten Auswurf von Schilddrüsenhormonen, kommt es zu einer Suppression des TSHs. Unter der Voraussetzung natürlich, dass diese Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse funktioniert. Nun zur Komplettierung der Schilddrüsenhormon-Signaltransduktion werden dann diese durch Deiodinasen aktiviertes T3 gebildet. In den Zielzellen kommt es dann zur Translokation dieses Triiodthyronins in den Nukleus der Zelle. Dort bindet das T3 dann an den Schilddrüsenhormonrezeptor und dann wird die Transkription von verschiedenen Zielgenen aktiviert. Also es ist der Schilddrüsenhormonrezeptor ist hauptsächlich ein Transkriptionsfaktor. Nun aber zu unserem Fallbeispiel. Und ich finde, das ist ein richtiger Klassiker. Wir haben eine weibliche Patientin, 45 Jahre alt, keine wesentlichen Vorerkrankungen, sie hat eine überwiegend sitzende Tätigkeit, hat zwei Kinder und berichtet, dass sie in den Schwangerschaften irgendwie 15 Kilo zugenommen hat und die irgendwie nicht mehr verlieren kann. Sie tut sich dabei schwer. Ja? Der Status ist eigentlich unauffällig, bis auf ein Gewicht eben von 76 Kilogramm bei einer Größe von 1,65. Das ergibt dann rechnerisch einen BMI von 28, also ein leichtes Übergewicht. Sie hat mit einer Freundin gesprochen und die hat ihr geraten, lass dir doch mal die Schilddrüse anschauen, weil sie gelesen hat, dass die Schilddrüse ja auch für Gewichtsprobleme manchmal ursächlich sein kann. Und tatsächlich, sie lässt sich ein TSH abnehmen, findet sie ein erhöhtes TSH, ist sehr besorgt und kommt in die Schilddrüsenambulanz. Das TSH ist in ihrem Fall 7,9, also doch deutlich aus dem Referenzbereich, außerhalb des Referenzbereichs liegend. Und wir machen dann in weiterer Folge ein freies T4, um eben auszuschließen, dass sie eine manifeste Hypothyreose hat. Das freie T4 ist aber im Normalbereich. Die Antikörper, wir machen also Thyroglobulin-Antikörper und Thyroperoxidase-Antikörper, die sogenannten TPO-Antikörper, um eine Hashimoto-Thyreoiditis noch weiter zu bestätigen. Die sind aber auch negativ. Das restliche Labor komplett bland, bis auf eine leichte Cholesterinerhöhung. Aber wie gesagt, die Patientin hat keine Risikofaktoren, ist Nichtraucherin, also von der Seite gibt es eigentlich keine kardiovaskulären Risikofaktoren. Familienanamnese ist ebenfalls bland. Also, wir stellen die Diagnose, latente Hypothyreose. Kurz zu den Eckpunkten der latenten Hypothyreose. Inzidenz je nach Studie liegt bei ca. 4-20%, ist deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern anzutreffen, und die Inzidenz der latenten Hypothyreose steigt auch mit dem Alter, wobei man dazu sagen muss, dass bei älteren Patienten, Alter über 65, gelten auch andere Referenzbereiche, also da ist durchaus ein TSH von 4-7 im Bereich der normalen Physiologie, weil es im Alter auch zu einem physiologischen Anstieg der Schilddrüsen, also der TSH-Werte kommt. In den meisten Patienten, 60-80%, kann man positive TPO-Antikörper feststellen, die dann Ausdruck einer Hashimoto-Thyreoiditis sind, was auch der häufigste Grund für die latente Hypothyreose sind. Was wichtig ist zu sagen, ist, dass bei asymptomatischen Patienten grundsätzlich nach 3-6 Monaten eine weitere TSH-Kontrolle durchgeführt werden sollte, weil eben in vielen Studien gezeigt wurde, dass es in bis zu 50% der Fälle wieder zu einer Normalisierung der TSH-Werte nach 3-6 Monaten kommt und die initiale TSH-Erhöhung eigentlich ein Ausdruck einer passagieren Thyreoiditis ist, die sich danach wieder zurückbildet. Nun gibt es in der Literatur irgendwelche relevanten Informationen jetzt unser konkretes Problem betreffend. Die Patientin hat ja eigentlich keine Symptome, außer die fehlende Gewichtsabnahme unter verschiedenen Diäten. Und tatsächlich gibt es die. Man kann hier sehen, dass TSH-Quartilen, also das heißt die Patienten, also Patienten, die in der niedrigsten Quartile liegen, bei normalen TSH, also das ist TSH im Bereich des Referenzbereichs, die in der niedrigsten Quartile liegen, haben weniger Gewicht als die in der höchsten Quartile liegen. Allerdings kann man bei diesen Korrelationsstudien nie jetzt wirklich sagen, ist das jetzt das TSH, das erhöhte TSH, das jetzt die Gewichtszunahme bedingt, oder bedingt das hohe Gewicht einen erhöhten TSH-Wert. Jetzt kommt es im Prinzip zur folgenden Frage, sollen wir jetzt diese Patientin therapieren, ja oder nein? Sie sagt, das Gewicht stört sie wirklich sehr, und was machen wir als nächstes? Wir können also mal die Leitlinien anschauen und schauen, ob uns die Leitlinien hier in diesem konkreten Fall jetzt weiterhelfen. Hier im Wesentlichen der Entscheidungsbaum und abgebildet hier die Möglichkeiten jetzt, was aus den Leitlinien bekannt ist. Wenn man eine Hypothyreose suspiziert, dann macht man ein TSH primär mal. Bei dieser Patientin haben wir eine leichte latente Hypothyreose festgestellt, also ein TSH unter 10 Millionen pro Liter. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben eine individuelle Entscheidung zu treffen, sollen wir diesen Patienten jetzt therapieren, ja oder nein. Sie hat ein niedriges kardiovaskuläres Risiko, ist keine ältere Patientin, hat aber einen Patientenwunsch jetzt, die Schilddrüsenunterfunktion zu therapieren. Sie liegt also irgendwo hier dazwischen. Sie ist nicht schwanger, hat keinen Kinderwunsch. Folglich kommen wir jetzt durch die Leitlinien nicht sehr viel weiter. Es bleibt die Frage, Substitutionstherapie ja oder nein. Können wir ihr wirklich helfen mit einer T4-Substitution, um ihr Gewicht zu reduzieren? Das ist also die Frage. Gut, wir wissen aus früheren Studien, dass die Schilddrüsenhormone ganz wesentlichen Einfluss haben auf den Ruheenergieumsatz, also neben der Muskelmasse, die natürlich das größte Organ des Körpers darstellen, haben wir den Sympathikotonus, der den Ruheenergieumsatz bestimmt, aber auch die Schilddrüsenhormone und hier im ganz Besonderen die T3-Spiegel. Das hat man sich auch schon früher zunutze gemacht, weil man im Prinzip keine Möglichkeit hatte, Schilddrüsenhormone zu bestimmen. Also weder TSH noch T4-Spiegel konnte man damals bestimmen. Deswegen musste man bei Verdacht auf eine Schilddrüsenüberfunktion eine indirekte Kalorimetrie durchführen, um eben schauen, ob der Grundumsatz erhöht ist. Und hier in diesem konkreten Fall kann man eben sehen, dass hier vermehrt Sauerstoff verbraucht wird bei dieser Patientin und es zu einer Grundumsatzsteigerung um 17,4% gekommen ist. Folglich der Verdacht geäußert wurde, dass die Patientin hier in diesem konkreten Fall eine Hyperthyreose hat. Also Schilddrüsenhormone korrelieren mit dem Energieumsatz. Nun, hier möchte ich nur auf eine kurze kleine Interventionsstudie hinweisen, dass Schilddrüsenhormone in pharmakologischen Dosen und hier zu einer Erhöhung des Ruhe-Energieumsatzes führen. In diesem konkreten Fall hat man gesunde Männer auf normal- oder fettreiche Diät gesetzt, hat die ganz eng kontrolliert, die haben also nicht aus dem Krankenhaus rausgehen dürfen, also außer um ihrer regulären Tätigkeit nachzugehen, aber dann haben sie jede Nacht, jedes Essen im Krankenhaus ganz kontrolliert zu sich genommen. Die Probanden wurden dann mit T3 therapiert, oder eigentlich nicht therapiert, sondern in eine Hyperthyreose übergeführt. Sie haben 75 Mikrogramm T3 erhalten, in 4 Einzeldosen aufgeteilt und über den ganzen Tag eingenommen. Das entspricht einer T3-Menge von 6 Tabletten Combithyroxmite, also die haben schon eine deutliche Hyperthyreose induziert bekommen. Und was kann man sehen? Die Probanden hatten weiterhin eine normale Muskelmasse, also die Lean Body Mass hat sich nicht geändert, allerdings ist es zu einem deutlichen Anstieg von 11% im Energieumsatz gekommen, also ja, Schilddrüsenhormone können den Grundumsatz doch deutlich steigern. Ist das, übersetzt sich das dann auch in einen Gewichtsverlust? Und die Frage kann man auch mit Ja beantworten, also es kommt zu einer deutlichen Reduktion der Fettmasse. Nun, wie passiert das Ganze jetzt? Wie schaffen es die Schilddrüsenhormone, den Körper mehr Energie verbrauchen zu lassen? Und hier gibt es eben Theorien, dass durch das braune Fett bewirkt werden kann. Also das braune Fett ist eine spezielle Art von Fett, die durch Oxidation von Fettsäuren, aber auch Glukosestoffwechsel direkt Energie in Wärmeenergie umsetzt, also Energie aus Nahrung in Wärmeenergie umsetzt und damit die oxidative Phosphorylierung eigentlich entkoppelt. Früher hat man geglaubt, dass das nur in Babys, in Säuglingen vorkommt, um eben die Körpertemperatur besser zu erhalten bei größerer Körperoberfläche. Allerdings konnten neue Studien in den letzten 7 bis 8 Jahren zeigen, dass also mit FDG, das ist ein spezieller Zucker, der nicht mehr weiter verstoffwechselt kann, in die Zellen aufgenommen wird und bei Kälteexposition es eben zu einem Aufleuchten von braunen Fettdepots im Bereich des Nackens kommt. Und das hat man auch bioptisch dann verifiziert, dass sich bei diesen Zellen, die hier vermehrte Glukosestoffwechselaktivität zeigen, auch wirklich um braune Fettzellen handelt. Nun, aus Tierstudien ist bekannt, dass Schilddrüsenhormone das braune Fett aktivieren können. Beispielsweise können thyroidektomierte Ratten, wenn man sie Kälte exponiert, ihre Körpertemperatur nur sehr schlecht halten im Vergleich zu Euthyrioten, Artgenossen. Und auch beim Menschen gibt es Hinweise, dass durch Kälteexposition die Schilddrüsenhormone hinaufreguliert werden. Ob jetzt aber diese vermehrte FDG-Aktivität auch wirklich beim Menschen nachgewiesen werden kann, ist derzeit noch unklar. Hier will ich nur eine Studie kurz präsentieren, wo man in Patienten mit manifester Hyperthyreose, es waren also Basedow-Patienten, hat man eine FDG-Studie durchgeführt, also man hat wieder diesen speziellen Zucker infundiert und da konnte man leider nur in einem Patienten von 10 ein braunes Fett überhaupt detektieren. Allerdings muss man dazu sagen, dass in dieser speziellen Studie keine Kälteexposition vor der PET-Untersuchung durchgeführt wurde, was natürlich nicht gerade optimale Bedingungen sind, wenn man braunes Fett BAT also visualisieren will. Allerdings konnten die Kollegen in diesem Fall zeigen, dass es auch im Muskel zu einem deutlich vermehrten FDG-Uptake kommt, also der Glukosestoffwechsel im Muskel ist deutlich erhöht und der nach thyrostatischer Therapie normalisiert sich dann dieser vermehrte FDG-Uptake im Muskel. Also braunes Fett und vermehrte Muskelaktivität, wahrscheinlich sind das die zwei Eckpfeiler des erhöhten Grundumsatzes in der Hyperthyreose bzw. bei Schilddrüsenhormonbehandlung. Nun aber in unserem konkreten Fall, wir wollen die Patientinnen nicht mit pharmakologischen Dosen therapieren, sondern mit therapeutischen T4-Spiegeln. Also die Frage, hilft eine therapeutische Thyroxinsubstitution unserer Patientin bei der Gewichtsabnahme, beziehungsweise haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Patienten, wenn die Schilddrüse entfernt wird, beispielsweise wegen einer Struma nodosa oder einem Schilddrüsenkarzinom, trotz adäquater Schilddrüsenhormonsubstitution trotzdem an Gewicht zunehmen? Das kommt vor, wird immer wieder mal berichtet. Und vielleicht kann diese Studie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Bei dieser Querschnittsstudie, die ist erst 2015 erschienen, hat man drei Gruppen von Frauen untersucht. Die erste Gruppe hat man mit suppressiven T4-Dosen therapiert, das heißt, sind Patientinnen gewesen mit einer Anamnese eines differenzierten Schilddrüsenkarzinoms, wo eine suppressive T4-Therapie initiiert war und das TSH wurde in diesem Fall unter 0,4 gesenkt. Eine zweite Gruppe hat man chronisch mit Thyroxin substituiert. Das heißt, das waren Hypothyreose-Patienten, klassische Hypothyreose-Patienten mit einem komplett normalen TSH. Und dann hat man die verglichen mit einer euthyrioten Kontrollgruppe mit denselben TSH-Werten ohne T4-Therapie. Und dann hat man sich ganz genau den Energieverbrauch und die Körperzusammensetzung angeschaut. Und was man hier dann untersucht hat, man hat zum einen eine indirekte Kalorimetrie durchgeführt, um eben den Ruheenergieumsatz, Thermogenese zu untersuchen und mittels DEXA die Körperzusammensetzung, also Fettmasse und Muskelmasse zu quantifizieren. Und hier sind die interessanten Daten, nämlich in der Gruppe der T4-substituierten Patientinnen mit normalem TSH kommt es zu einer Reduktion des Ruheenergieumsatzes, wo im Vergleich zur Gruppe der gesunden Kontrollen und auch im Vergleich zur Gruppe der suppressiv behandelten, also mit niedrigem TSH behandelten Schilddrüsenkarzinompatientinnen. Und das ist bei gleichbleibender Also es passiert bei gleichbleibender Muskelmasse, bei gleichbleibender Fettmasse, weil der Beobachtungszeitraum wahrscheinlich etwas zu kurz war in diesem Fall. Interessanterweise ist bei diesen Patientinnen, die eben Schilddrüsenhormone in Normaldosis, also mit normalem TSH erhalten, der freie T3-Spiegel reduziert im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen. Es gibt eine positive Korrelation zwischen freiem T3 und dem Grundumsatz. Im Prinzip wird hier durch die T4-Therapie eine Deodinase gehemmt und es kommt zur geringeren Konversion von T4 zu T3. Und man muss im Prinzip Patientinnen dann mit suppressiven T4-Dosen behandeln, um den T3-Spiegel in den Bereich der gesunden Kontrollen zu bringen. Und wir wissen, dass wir über längere Zeit natürlich keine latente Hyperthyreose induzieren wollen, weil das sich auf den Knochenstoffwechsel auswirken kann. Also die Patienten haben dann, es ist mit Osteoporose assoziiert oder auch mit Vorflimmern, also Herzrhythmusstörungen. Nun, das bringt uns dann zur folgenden Hypothese, dass eventuell eine Kombinationstherapie mit T3 und T4 jetzt unserer Patientin helfen könnte, Gewicht abzunehmen. Nochmal zusammengefasst, also in der T4-Gruppe hat es ein niedrigeres freies T4 gegeben und dadurch einen niedrigen Energieverbrauch, ohne Unterschiede jetzt in der Nahrungsaufnahme zu detektieren. Frage Kombinationstherapie. Hier möchte ich kurz in diesem Slide die aktuelle Informationslage zur T3-T4-Kombination versus einer konventionellen T4-Substitution beschreiben. In diesem Fall sieht man, dass in einer Studie gezeigt wurde, dass es einen Gewichtsverlust von minus 1,7 Kilogramm durchaus gegeben hat in dieser konkreten Studie. Allerdings muss man dazu sagen, dass in dieser Studie es zu einer deutlichen TSH-Suppression im Vergleich zur Baseline gekommen ist, also nicht gerade gut kontrolliert, kleine Probandenzahlen und in 8 weiteren Studien wurde kein Unterschied gesehen, also man kann es nicht generell empfehlen. Nun ganz kurz zur Schilddrüse und Cholesterinstoffwechsel. Man weiß, dass die Schilddrüsenhormone die LDL-Rezeptorproduktion aktivieren und somit kommt es bei einer Hypothyreose, also bei steigenden TSH-Spiegeln, auch zu steigenden Cholesterinspiegeln. Es kann auch zu einer Steigerung der zirkulären Triglyceridspiegel kommen. Also es wird eine Dyslipidämie induziert. Und im Zusammenhang mit der Dyslipidämie haben wir uns an der Abteilung in einer konkreten Studie mit der Herzfunktion beschäftigt. Dazu ist bekannt, dass subklinische Hypothyreosen mit TSH-Werten jetzt dann auch über 10 mit einer erhöhten Prävalenz für kardiale Dysfunktion einhergehen und dass bei Patienten mit vorbestehender Herzinsuffizienz in der Hypothyreose auch eine erhöhte Mortalität besteht. Da jetzt in der Hypothyreose auch eine Dyslipidämie entstehen kann, haben wir uns die Frage gestellt, kann es sein, dass in der Hypothyreose durch eine kardiale Verfettung es zu einer Herzfunktionsstörung kommen kann. In dem konkreten Fall haben wir 10 Patienten untersucht, die eine Schilddrüsenoperation durchführen mussten aufgrund eines differenzierten Schilddrüsenkarzinoms. Wir haben den Patienten dann das Schilddrüsenhormon abgesetzt vor einer Radiotherapie, das war in Zusammenarbeit mit der Nuklearmedizin an der Med-Uni Wien. Und dann vor der Radiotherapie haben wir eine MR-Spektroskopie durchgeführt, um eben nachzuschauen, ob sich die Herzfette eben verändern. Und wir haben gleichzeitig auch die Herzfunktion mittels MR-Imaging dann untersucht. Danach haben wir die Patienten 8 bis 12 Wochen wieder substituiert. Und am Ende der Substitution und Wiedereinstellung der euthyroiden Stoffwechsellage nochmals mit derselben Methodik untersucht. Was wir gefunden haben, war Folgendes, dass in der Hypothyreose es zu einem deutlichen Anstieg der Herzfette kommt und nach Therapie mit Schilddrüsenhormonen es zu einer Reduktion der Herzfette kommt. Und die Reduktion mit der Herzfette hat dann sehr schön mit der Herzfunktion korreliert, sodass wir eben postuliert haben, dass durch die Hypothyreose es zu einem Anstieg der Herzfette kommt und das dann die Herzfunktion kompromittiert bzw. die Elastizität des Herzens beeinflusst. Und hier kann man auch sehen, dass sich dann der Cardiac Output, also die Auswurffraktion des Herzens, doch deutlich verbessert, wieder im Bereich der Euthyreose. Kurz zusammengefasst also, latente Hypothyreose bei Verdacht auf Hypothyreose TSH bestimmen. Bei leichter latenten Hypothyreose sprechen wir, wenn das TSH unter 10 ist. Von einer schweren latenten Hypothyreose sprechen wir, wenn das TSH über 10 ist. Beziehungsweise manifeste Hypothyreose, wenn das T4 ebenfalls erniedrigt ist. In diesem Fall, bei einer manifesten Hypothyreose und einer schweren latenten Hypothyreose, werden wir auf jeden Fall behandeln. Bei TSH unter 10 nochmals eine Bestimmung des TSHs vornehmen, nach 3 bis 6 Monaten und dann eben eine individuelle Entscheidung treffen. Junge Patienten, hohes kardiovaskuläres Risiko, mehrere TSH-Anstiege über 8 und bei Patientenwunsch Substitutionstherapie erwägen, bei Schwangeren und Kinderwunsch und außerhalb außerhalb des Referenzbereichs liegenden TSHs auf jeden Fall therapieren. Bei niedrigem kardiovaskulären Risiko und bei älteren Patienten keine Substitutionstherapie, weil es einfach zu wenig Evidenz gibt. Kurz noch die...
Kommen Sie bitte zum Ende.
Bin sofort da. Zur Substitutionstherapie derzeitig keine Empfehlung zur T3-T4-Kombinationstherapie. 30 Minuten vor dem Frühstück die Therapie einnehmen, gut evaluieren, ob es wirklich notwendig ist, weil lebenslange Therapie, lange Halbwertszeit, daher erst Kontrolle in frühestens 6 Wochen und dann auch besser nach 3 Wochen, weil es eben durch das Steady State des TSHs erst nach einer längeren Zeit sich einstellt. Später kann man dann nach 6 bis 12 Monaten kontrollieren. TSH-Ziel bei jungen Patienten 1 bis 2, bei älteren Patienten 4 bis 7 und bei Schwangeren auf jeden Fall unter 2,5. Damit bin ich am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und gerne für Fragen offen.